Hallo, was Fische, Paulus zwischen Athener Philosophen und unser aller Lebensgrund miteinander zu tun haben, das erfahrt ihr jetzt. Ich bin Klaus und sage herzlich willkommen. Schwimmen zwei Fische ihres Wegs. Zufällig kommt ein älterer Fisch ihnen entgegen, der nickt ihnen freundlich zu und ruft: Hallo Jungs, wie ist das Wasser? Die beiden jungen Fische schwimmen wortlos weiter. Und dann guckt der eine den anderen an und fragt verständnislos: Was zum Teufel ist Wasser? Ja, ich weiß nicht, ob Paulus diese Geschichte kannte, als er mitten in Athen seine berühmte Areopagrede hielt. In dieser Rede sagte Paulus den Satz: In ihm, nämlich in Gott, leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Aber was sollte das denn bedeuten? Wie wir leben in Gott, so wie die Fische im Wasser? Zunächst nochmal zurück zum Areopag. Das ist ein 115 Meter hoher Felshügel, auf dem auch der oberste Rat Athens, also sozusagen deren Bundestag und Bundesverfassungsgericht zusammen, tagte. Dorthin führten die Athener Philosophen den Apostel Paulus, mit dem sie ins Gespräch gekommen waren. Und weil sie so neugierig auf neue Gedanken waren, baten sie ihn, ihnen auf dem Areopag seine Theologie vorzutragen. Und Lukas, der das alles aufschrieb, fügt tatsächlich hinzu, dass die Athener Philosophen, das Bildungsbürgertum und die sich dort aufhaltenden, gebildeten Fremden für nichts anderes Zeit hatten, als sich mit Neuem auseinanderzusetzen. Was für ein Leben! Immer Neues hören und darüber diskutieren. Da wird es ja nie langweilig. Jedenfalls dann nicht, wenn es wirklich neu ist. Oft begegnet das Alte ja nur in neuem Gewand, wie heute oft. Aber das ist ein anderes Thema. Die Müßiggänger der Stadt damals, natürlich nur Männer, und zwar solche, die es sich leisten konnten, andere für sich arbeiten zu lassen, die Müßiggänger also hatten so viel Muße, dass sie gar nicht wussten, wohin damit. Deshalb ergriffen sie Paulus, ergriffen ihn wohlgemerkt, und führten ihn auf den Areopag, so notiert das Lukas. Ergreifen, das klingt nicht so sehr nach Freiwilligkeit. Eher als schoben sie den Paulus den Berg hoch, als dass er ihm freiwillig ging. Vielleicht war ihm gar nicht wohl dabei. Er war ja bekanntlich kein guter Redner. Und nun sollte er vor all den Philosophen und anderen Gebildeten eine Rede halten und seine Theologie vorstellen. Dabei waren die doch alle Heiden. Da mag ihm die Angst im Genick gesessen haben. Aber das schreibt Lukas natürlich nicht auf. Immerhin war es eine gewisse Ehre, von den Gelehrten der Stadt auf den Areopag geführt zu werden. Denn dort durfte bestimmt nicht jeder öffentlich sprechen. Und wahrscheinlich, weil das Reden dort hohe Einsichten vermitteln sollte, musste man auch erst einmal die 115 Meter hoch auf den Felsen steigen. Und das in der schweißtreibenden griechischen Hitze. Jedenfalls war man oben auch schon mal den Göttern näher als unten in der Stadt, wo sich das gemeine Volk aufhielt. Apropos Götter. Von denen gab es ziemlich viele im alten Athen. Paulus hatte vor seiner Bergwanderung mit den Philosophen eine Sightseeing-Tour durch die Stadt gemacht und dabei sicher die Akropolis auch nicht ausgelassen. Und er hatte sich über die zahllosen Götzenbilder geärgert, die dort überall herumstanden. Das ging so weit, dass man sogar einem unbekannten Gott einen Tempel gebaut hatte, um ihn zu verehren. Doch seinen Ärger hat der Apostel bei seinem Aufstieg auf den Areopag offensichtlich überwunden. Vielleicht stellte er sich die Position der Athener ja so vor. Es gibt ja so unendlich viele Götter. Da könnten wir ja einen vergessen haben. Das wäre wirklich schlimm, weil dieser Gott uns das übel nehmen könnte. Also gehen wir mal auf Nummer sicher und setzen auch diesem unbekannten Gott ein Ehrenmal. Gar nicht so dumm, dachte Paulus vielleicht. Und sein Verstand bekommt es oben in der Höhe des Felsens mit frischem Wind zu tun. Etwas vom frischen Wind des Geistes Gottes war sicher auch dabei. Denn Paulus geht seine Rede ziemlich geschickt an. Der Apostel, nun just zum Philosophen erhoben, knüpft nämlich an diesen Tempel für den unbekannten Gott an und lobt die Athener für ihre Gründlichkeit. Das ist schon mal ein guter Anfang, den Gesprächspartnern zu schmeicheln. Schließlich hat jeder Mensch ein bisschen was von Donald Trump. Und Paulus geht sogar noch weiter. Ihr seid ja wirklich ungewöhnlich fromm, lobt er die Athener. So kriegt man jeden Trumpisten klein. Die Athener sind so fromm, dass sie sogar das verehren, was sie nicht kennen. Aber, fährt Paulus fort, Gott, wohlgemerkt Singular, Gott wohnt gar nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Und er braucht auch keine Blümchen oder Speisen von den Menschen, schon gar keine Tieropfer, wie sie damals in Griechenland in Mode waren. Gott braucht unsere Zuwendung nicht. Es ist vielmehr umgekehrt. Wir brauchen seine Zuwendung. Denn wir haben unser Leben und alles andere von Gott bekommen. Er hat nicht nur den Himmel und die Erde erschaffen, sondern auch den Homo sapiens. Er hat die Jahreszeiten festgelegt und die natürlichen Lebensräume für uns Menschen erschaffen. Und das alles nur, damit wir eine gute Beziehung zu ihm pflegen und es uns gut geht. Denn dieser Gott liebt uns so sehr, dass er keinem von uns fern ist. So Paulus. Ich weiß nicht, was die Athener sich dabei gedacht haben, als sie das hörten. Immerhin ist es ja keine schlechte Botschaft, von einem Gott zu hören, der um uns besorgt ist und um den wir nicht besorgt sein müssen, den wir nicht versorgen müssen, sondern der uns versorgt, den wir nicht einmal freundlich stimmen müssen, weil er so eitel ist, sondern der uns immer schon freundlich entgegenkommt. Und dann sagt Paulus den entscheidenden Satz: In ihm, also in Gott, leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Damit konnten die Athener was anfangen. Der ihnen bekannte stoische Philosoph Dion Chrysostomus, der hat mal gemeint, weil die Menschen nicht ferne und nicht außerhalb des Göttlichen für sich wohnen, vielmehr von Natur aus mitten in ihm, ja sogar gemeinsamen Ursprungs mit ihm sind, darum können sie Gott mit ihrer Vernunft ergründen. Das passt gut in unsere Zeit. Die Vernunft steht ja oben an in unserer Werteskala. Mit Hilfe unserer Vernunft können wir ergründen, was das Gute ist, meinen wir. Das Gute ist ja für uns das Göttliche. Und die meisten Menschen halten sich doch für richtig gut. Sie wissen, wie die Welt besser wird und setzen sich dafür ein. Das gilt nicht nur für politisch Interessierte jeder Couleur, sondern auch für Technologiefreaks. Im Silicon Valley wollten sie schon vor Jahrzehnten nichts anderes als die Welt besser machen. Herausgekommen sind Typen wie Elon Musk und Mark Zuckerberg. Noch besser passt in unsere Zeit, was der römische Philosoph Seneca sagte: Gott ist dir nahe, ist mit dir, ja in dir. In jedem guten Menschen wohnt Gott. Das klingt sogar richtig christlich. Seneca war aber kein Christ. Darum vergaß er, dass das Wohnen Gottes im Menschen nicht auf dem Gutsein dieses Menschen beruhte, sondern umgekehrt dessen Gutsein auf dem unverdienten Wohnen Gottes in ihm. Das wird leider auch heute noch weitgehend vergessen. Nicht, weil wir so gut sind, wohnt Gott in uns, sondern wir sind gut, weil und wenn Gott in uns wohnt. Man kann also eine Wahrheit auf den Kopf stellen, wenn man nur eine klitzekleine Stellschraube in die falsche Richtung dreht. Und schon wird alles falsch. So viel zu unserer hochgelobten Vernunft, die leider ziemlich oft sehr unvernünftig ist. Manche Christen meinen auch, dass sich doch das ganze Weltall in Gott befinden könnte. Dann wäre Gott eine Figur, die größer ist als das Weltall. Das scheint dann wirklich räumlich gemeint zu sein. Aber dass sich das Weltall, also wir alle, im Bauch Gottes befinden, das ist für mich keine frohe Botschaft. Irgendwie hat das was von Verschwörungstheorie. Denn Gott ist kein Alien, dessen Leber uns im Weltall begegnen könnte. Paulus muss sich also etwas anderes dabei gedacht haben, als er den Athenern seine Theologie mit der Aussage vorstellte, wir lebten in Gott. Ich habe mir mal den Kontext dieser Aussage angesehen. Kontext ansehen ist eigentlich nie verkehrt. Im Kontext redet Paulus davon, dass Gott uns das Leben geschenkt und viel Gutes für uns geschaffen hat. Und davon, dass er über unsere Unwissenheit hinwegsieht und dass der von den Toten auferstandene Jesus Christus über die Welt richten wird. Letzteres hätte Paulus vielleicht besser nicht sagen sollen. Denn davon, dass jemand über sie und ihre Vernunft richten wird, wollten die Athener nichts wissen. Vielleicht spotteten etliche auch deshalb darüber, dass da einer von den Toten auferstanden sein sollte. Ein Zombie sollte über ihren scharfen Verstand richten? Sorry, no chance. Mit dem Gericht über die Welt ist das ja so eine Sache. Die Athener haben es als Angriff auf ihre Selbstbestimmung verstanden. Leider verkündigen auch manche Christen das Gericht Jesu als Schreckensherrschaft. Jesus ist aber kein Schreckensherrscher und kein Tyrann. Er wird vielmehr Gerechtigkeit schaffen. Also das, wonach wir uns doch sehnen und was uns so sehr fehlt. Das Unrecht wird beseitigt, ein für allemal. Die Opfer alles Unrechts in der Welt dürfen sich freuen. Und alle, die ihre Gottlosigkeit hinter sich lassen und sich dem Friedensrichter Jesus Christus in die Arme werfen, haben überhaupt nichts zu befürchten. Auch dann nicht, wenn sie immer wieder an den Maßstäben Jesu scheitern. Es kommt also immer darauf an, was man unter Gottes Gericht über die Welt versteht. Auch in diesem Fall wird alles falsch, wenn man eine Stellschraube falsch einstellt. Dann wird das Friedensgericht zur Schreckensherrschaft. Wenn wir dem Friedensrichter Jesus Christus leben, dann leben wir in seiner Gnade und Liebe. Das ist der Gnadenraum des Reiches Gottes. Im Raum dieser Gnade und Liebe bewegen wir uns täglich. Wir vergessen es nur immer wieder. Wir vergessen, dass uns im Raum dieser Liebe nichts letztgültig Tragisches zustoßen kann. Wir können zwar alles Irdische verlieren, und das ist viel, aber diese Liebe können wir nicht verlieren. Und darum auch nicht das ewige Leben. Das hat Paulus an anderer Stelle deutlich gesagt. Bleibt noch hinzuzufügen, dass diese unendliche Gnade und Liebe uns oft verborgen ist. Das missfällt unserer Vernunft. Sie ist zutiefst beleidigt, wenn man von ihr zu glauben verlangt, dass etwas existiert, was sie nicht sicher sieht und erfährt. Doch dass nur das existiert, was wir sehen, anfassen oder fühlen können, ist irgendwie eine ziemlich einseitige Sichtweise. Vielleicht sogar unreif. Siehe die beiden jungen Fische vom Anfang. Die wussten gar nichts von dem, was ihnen das Leben ermöglichte. So wie die vielen Menschen gar nicht wissen, dass sie im Gnadenraum des Reiches Gottes leben. Ihr Lebensgrund ist ihnen unbekannt. Und selbst die, die es wissen sollten, vergessen es immer wieder. Wahrscheinlich suchen wir deshalb immer neue Lebensgründe und landen in Abgründen. Paulus wies die Athener darauf hin, dass das Göttliche nicht wie Gold oder Silber oder Stein oder wie ein Gebilde menschlicher Kunstfertigkeit und Erfindung sei. Wir finden unseren Lebensgrund nicht in Reichtum, Häusern, Kunst oder Technik. All das kann unser Leben bereichern. Aber wenn es zum Zentrum unseres Lebens, und das heißt zum Gott wird, lenkt es uns in die falsche Richtung. Wieder eine falsch gestellte Stellschraube. Unser Lebensgrund ist die Liebe Gottes. Es tut uns gut, das zu erkennen und uns daran zu erinnern, damit wir uns nicht wie die beiden Fische in unserem Lebensgrund bewegen, ohne ihn überhaupt wahrzunehmen. Denn das wäre schon ziemlich albern. Und Gott bräuchte eine große Portion Humor, um uns dann noch als seine Partner ernst zu nehmen. Ich bin aber überzeugt davon, dass Gott so viel Humor hat. Soweit meine Anmerkungen zu dieser denkwürdigen Geschichte. Die Bibelstellen dazu gibt's wie immer auf meiner Website christseinverstehen.de. Ich wünsche dir, dass du den Lebensgrund findest und dazu reich von Gott gesegnet wirst.